Herzlich willkommen zur neuen Folge von Erfolgsfaktor Mut. Und auch in dieser Folge haben wir wieder einen Menschen zu Gast, der auffällt durch Mut, durch mutiges Denken, durch mutiges Reden, durch mutiges Handeln. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Politik mal wieder sprechen. Er ist tatsächlich der Erste, der zum zweiten Mal bei mir im Podcast ist. Und ich freue mich jetzt zum ersten Mal auch live und in Person, dass wir uns mal kennenlernen. Freue ich mich sehr drüber. Und er ist, also in Österreich kennt ihn wahrscheinlich jeder, bekannt wie ein bunter Hund. Er war Bundespräsidentschaftskandidat bei der letzten Bundespräsidentenwahl hier in Österreich. Er ist gefühlt täglich, nicht ganz, aber gefühlt täglich im TV zu sehen, in hitzigen Diskussionen. Er ist begnadeter Rhetoriker. Und das kann man ja ruhig mit reinwerfen. Wir sind hier in Wien. Warum? Weil ich morgen bei ihm auf seinem Rhetorikseminar bin. Und ich freue mich richtig darauf. Und ich weiß, ich werde sehr viel lernen. Und werde einiges mitnehmen. Das lassen wir vielleicht mal einstreuen. Aber erstmal sage ich Hallo an Gerald Grosch.
Freut mich sehr.
Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Lassen Sie uns direkt einfach mal eiskalt reinstarten ins Thema Politik. Was läuft gerade schief in Deutschland und Österreich, Ihrer Meinung nach, was sich wieder etwas gerade rücken darf?
Naja, da könnten wir jetzt aber stundenlang drüber reden, um nicht zu sagen tagelang, aber die Zeit werden wir nicht haben. Aber natürlich läuft sehr viel falsch und es läuft grundsätzlich politische Entscheidungen, politische Entwicklung in eine falsche Richtung. Was ist Politik? Politik ist die demokratische Entscheidung, so wie wir es verstehen, in der westlichen Hemisphäre, in Europa, die demokratische Entscheidung über seine Zukunft zu bestimmen. Und Politik, speziell Regierungspolitik, dient dazu, kommende Gefahren zu entdecken, zu sehen, sie zu analysieren und das dir anvertraute Volk, das Staatsvolk, zu schützen. Und wir haben die letzten 10, 15 Jahre den Eindruck, die Regierungspolitik ist nicht der Schutz und nicht der Teil der Lösung unserer vielfältigen Probleme, die wir zweifelsohne haben, sondern sie ist das Problem. Wenn wir heute über Politik diskutieren, dann diskutieren wir über nationale Politik, über Geopolitik. Die nationale Politik wird seit 10 Jahren, am 31. August 2025, jährt sich es, durch diesen Satz: Wir schaffen das, von Angela Merkel geprägt. Die nationale Politik wurde 2020 in Europa, in den einzelnen Nationen, durch Corona-Lockdowns, Einschränkungen bis hin zu einem Impfpflichtbeschluss in Österreich, zu einer Impfpflichtdebatte in Deutschland beherrscht. Und sie wird seit 2023, jetzt auch gut mehr als 2 Jahre, 2,5 Jahre, durch diesen entsetzlichen Krieg in der Ukraine bestimmt, mit all den geopolitischen Verwerfungen. Wenn wir auf diese drei entscheidenden Punkte politischer Umsetzung blicken, dann müssen wir erkennen, dass die jeweils handelnde Politik die letzten 10 Jahre immer das Gegenteil von dem gemacht hat, was uns schützen würde oder was uns voranbringt. Wenn wir auf Wir schaffen das zurückblicken, erkennen wir, dass in 10 Jahren mehr als 9,3 Millionen Menschen nach Europa gekommen sind, teils transkontinental, Nahosten, arabischer Raum, Nordafrika, teils unkontrolliert, teils illegal, teils unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und nun Bestandteil unserer Länder geworden sind. In Österreich leben 9 Millionen Menschen. 9,3 sind gekommen. Das heißt, es sind mehr Menschen nach Europa gekommen, als ein mittelgroßes Mitgliedsland der Europäischen Union gegenwärtig darstellt. Mit all den Problemen. Mit einer gesellschaftlichen Spaltung, mit dem sogenannten Einzelfall, mit dem Ausufern der Sozialsysteme, mit dem Kollabieren der Bildungssysteme. Es ist also ein Problem geschaffen worden, das wir wie einen rostigen Nagel nicht gebraucht hätten.
Die für mich entscheidende Frage ist, weil Sie haben es schön gesagt, es ist geschaffen worden. Also es ist ja ganz bewusst herbeigeführt worden.
Natürlich ist es
ganz bewusst. Kann ja niemand sagen, dass er nicht gewusst hat, was auf uns zukommt.
Nein, nein, es ist ganz bewusst herbeigeführt worden. Ich beschäftige mich, ich schreibe gerade ein Buch, 320 Seiten, 10 Jahre, wir schaffen das, Merkels Werk, unser Untergang. Ich hoffe, dass ich die nächsten Wochen fertig werde, dass ich es im August druckfertig präsentieren kann. Allein wenn wir auf diesen politischen Wahnsinn blicken, dann gab es diesen 31. August 2015, diese sommerliche Pressekonferenz bei schwülen, sonnigem Wetter in Berlin, wo Angela Merkel sagte, wir schaffen das. Und da gibt es jetzt mehrere Zugänge. Hat sie es aus einer falsch verstandenen Toleranz, aus einem Humanismus herausgesagt, weil sie als evangelische Pastorentochter mit dem Faltenrock aus der DDR halt der Meinung war, ich bin so gut? Oder hat sie es gesagt, weil sie wusste, sie hat europaweit, weltweit ein schlechtes Image, 2008, Angela Merkel, Griechenlandhilfe, sie wurde auf den Transparenten in Athen mit Hitler verglichen. Wollte sie daher dem Antlitz eines deutschen Kanzlers, einer deutschen Kanzlerin eine neue Bedeutung geben? Nicht der Zuchtmeister Europas, sondern plötzlich die Schutzmantel-Madonna des Guten? Oder, ist das der dritte Punkt, ist sie eine beinharte Technokratin der Macht, die in Wahrheit eine Agenda verfolgt, die sagt, wir unterwandern regelrecht Europa, um Europa diesen immer wieder aufkeimenden, diese immer wieder aufkeimende Tendenz des nationalstaatlichen Denkens zu brechen. Langläufig zu sagen, den Nationalismus zu tilgen. Also, wir verändern die Zusammensetzung der jeweiligen Staatsvölker, um am Ende eine inhomogene Truppe zu schaffen, die sich möglicherweise auf viel einigt, aber nicht mehr auf einen Volksbegriff, auf einen Zugehörigkeitsbegriff zu einem Staatsvolk.
Wenn man von
das sehe ich im Übrigen, ich möchte es noch dazu sagen, weil der Satz sehr wichtig ist. Staatsvolk ist für mich jeder, der A. Staatsbürger ist und B. größtmöglichen Respekt vor dem Staat, vor dem Geschichte, vor der Geschichte, vor der Tradition, vor der Identität eines Staates zeigt. Das heißt, mit Blick auf Österreich gehört für mich zum österreichischen Staatsvolk der Tscheche, der Slowake, der Italiener, der Kroate, der vor 20, 30, 40 Jahren gekommen ist, vor 100 Jahren gekommen ist, samt seinen Nachkommen seiner Familie, genauso dazu wie der in Wien geborene Urösterreicher, der im Übrigen immer aus der Donaumonarchie heraus ein Vielvölkergemisch war. Und das ist mein Begriff. Was passiert ist, ist, dass wir größtenteils eine transkontinentale Zuwanderung bekommen haben aus dem arabischen Raum, aus Nordafrika, aus dem sogenannten Nahen Osten, die in ihrem Rucksack eine gewisse Sozialisierung mitbringt, worunter sich mehrere Probleme ableiten lassen. Höhere Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft. Unendliche Milliarden von Staatskosten für Asyl und Migration. Ein, wie gesagt, kaputtes Bildungssystem, weil wenn du Schulen hast, wo 50% kein Wort Deutsch mehr sprechen, frage nicht, was da passiert. Kriminalität, Einzelfall, Terror und. Das nur darauf bezogen, auf diese 10-Jährige, wir schaffen das, Krise.
Jetzt nehmen wir das ja alle wahr, dass das passiert. Und Sie haben ja gerade gesagt, es gibt diese drei Möglichkeiten, warum Angela Merkel so gehandelt hat. Wenn ich jetzt Variante 3 nach draußen öffentlich laut proklamiere, dass das pure Berechnung war und ganz bewusst so herbeigeführt, dann habe ich ja direkt den Nazi-Stempel auf der Stirn.
Warum?
Also in Deutschland zumindest, in Österreich wahrscheinlich auch, hier kriege ich es nicht so mit. Also man wird ja direkt in eine Ecke geschoben, wenn man das behauptet, dass das blanker Vorsatz ist, um direkt auf der sachlichen Ebene gar nicht mehr diskutieren zu müssen, sondern den Kritiker zu diskreditieren.
Naja, aber jetzt schauen wir mal uns die Vita der Frau Merkel an. Die Frau Merkel war in Zeiten der DDR in der FDJ, also in der SED-Jugendorganisation. Sie war dort im Übrigen nicht für Schachspielen oder für Häkelkurse zuständig, sondern sie war unter anderem Referentin für Propaganda. Nur damit wir mal weggehen von diesem Bild der Mutti, der armen Ostlerin, die ja gelitten hat unter der SED und das DDR-Regime ja so fremd war. Sie war für Propaganda zuständige Referentin. Das ist mal der erste Punkt. Mit dem Zusammenbruch der DDR und der Auflösung der SED wollte sie parteipolitisch aktiv werden. Sie wollte daraufhin zur SPD wechseln und bei der SPD, bei der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Mitglied werden. Als das wegen organisatorischer Probleme scheiterte, hat sie sich für diesen Aufbruch entschieden, der dann schlussendlich zwangsweise mit CDU fusioniert hat. Man kann doch wirklich bei dieser parteipolitischen Vita der Frau Merkel von keiner konservativ-bürgerlichen Politikerin sprechen, die Gutes bewahren will.
Eigentlich nicht.
Das ist eine Linke, würde man sagen. Also wenn du im ZK der KPDSU der Sowjetunion warst, dann bist du Kommunist. Wenn du in der SED, Jugendorganisation FDJ, für Propaganda zuständig bist, dann warst du Kommunist. Wenn du danach zur Sozialdemokratischen Partei gehen wolltest, bist du zumindest ein Sozialist, aber in jedem Fall ein Linker. Wie es am Sozialisten, also am kommunistischen Sozialisten, der zur linken SPD wechseln wollte, am Ende die Chefin der Deutschen Union wurde. Entschuldige, das ist ja Eichhörnchen. Ein Fleckenhörnchen, ein Streifenhörnchen ist von der Farbe konsistenter als die innere Ideologie der Frau Merkel.
Wie ist denn
diese und das Funktion mache bekommen? Ich ihr zum Vorwurf. So, und aus diesem Vorwurf, aus ihrer Vita leite ich ab, dass sie in Wahrheit niemals diese konservative, bewahrende, gute Werte bewahrende deutsche Kanzlerin war, sondern ein beinhartes Kalkül, das Linke eben haben, nämlich Grüne und Sozialisten verfolgt hat, das wie lautet, zwei fürchterliche Weltkriege aufgrund Unterschiede von Nationalitäten. Europa kann nur Frieden haben, wenn wir das Rückgrat der einzelnen Nationen brechen. So, und wie bricht man das Rückgrat einzelner Nationen? Indem man mal ein paar Millionen einerlässt, die mit der Kultur, mit der Identität und dem Heimatbegriff der, die hier wohnen, so gar nichts zu tun haben und damit alle zwingt, sich aneinander anzupassen. Nur die Anpassung ist ja etwas Bereicherndes. Also, wenn der Kerim den Gerald trifft, dann kann das durchaus nett werden. Okay? Dann kann das eine Anpassung werden. Dann kann das Horizont erweitern sein. Dann kann man von Bereicherung sprechen. Wenn aber 30 Mohammeds auf 5 Seppels treffen, dann sagt man nicht mehr Bereicherung, ja, sondern man nennt sich das Invasion. Und nichts anderes behaupte ich. Es hat eine Invasion stattgefunden und es ist halt so. Wenn in Deutschland heute, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir reden, 975.000 Syrer leben und damit Deutschland die zweitgrößte Gemeinde Syrer weltweit außerhalb von Syriens ist und hier dieses Wien mit 67.000 Syrern siebtgrößte Stadt Syriens außerhalb von Syrien ist, dann komme ich wieder zum guten alten Scholler-Dur, den ich so oft zitiere, bis zum Erbrechen. Wer halb Kalkutta importiert, wird am Ende nicht Kalkutta helfen, er wird selbst zu Kalkutta.
Ich liebe dieses Zitat.
Und jetzt ist die einzige Frage, und ich habe ja nichts dagegen, ich sehe das vollkommen wertfrei. Es gibt ja Menschen, die wollen das. Das ist kein Problem, kann man mit mir diskutieren. Aber hat man die Mehrheit der Völker in Österreich, Deutschland und darüber hinaus gefragt, ob sie Syrien werden wollen?
Definitiv
wenn ja,
nicht.
Nein, wenn ja, alles kein Problem. Ja. Halte ich meinen Mund bis an alle ewigen Zeiten, bis an meinen letzten Herzschlag. Aber wenn das die Menschen nicht wollten und wenn man sie hinters Licht geführt hat und wenn man sie belogen hat, dann wird's kriminell. Und das werfe ich Angela Merkel vor.
Wir sind kriminell, das ist meine persönliche Meinung, an dem, was passiert ist in den letzten Jahren, spätestens seit der Corona-Zeit, davor aber auch schon. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, auch wir haben ja gerade die Vita von Frau Merkel so schön wiedergegeben, wie schaffen das diese Menschen in diese Positionen? Wie spielt diese ganze internationale Klaviatur, es ist ja nicht nur Merkel in Deutschland, es ist dann Macron in Frankreich, und egal wo wir hinschauen, fühlt es sich an, als wären diese Figuren genau da platziert für genau diese europaweite Agenda, die ja nicht nur uns trifft, sondern die ja Großbritannien, naja, Frankreich, Holland
teilweise noch viel stärker trifft. Erstens, wir haben einmal ein Listenwahlrecht in all diesen Ländern. Das heißt, wir haben keine Direktwahl eines Staatsoberhauptes oder eines Regierungschefs. Das heißt, hinter diesen Personen stehen politische Parteien und Ideologien. Und diese politischen Gruppierungen vertreten unisono mehr oder weniger eine einheitliche Linie. Das heißt, nein, es ist keine Verschwörung, dass irgendwo in einem unterirdischen Raum der große Weltenherrscher sitzt und sagt, jetzt schicke ich die Frau Merkel dorthin, den Herrn Macron dorthin und. Das ist es nicht. Sondern du musst wissen, dass gewisse Parteien eine gewisse Politik vertreten. Und für mich ist die CDU-CSU seit 20, 25, 30 Jahren längst keine konservative Partei mehr gewesen, eines Helmut Kohl, eines Konrad Adenauer, eines Ludwig Erhard, sondern am Ende nur mehr eine scheinkonservative Partei. Daher ist es für mich klar, dass Angela Merkel, die 2004 gemeint hat, Deutschland braucht eine eigene Leitkultur, die Integration ist gescheitert, dass ausgerechnet diese Merkel dann diese Partei so umbaut, und nachdem sie sich in Wahrheit unter Vorspiegelung falscher Tatsachen an die Spitze gesetzt hat, dann dort beinhart ihre linke Politik vertritt. Dasselbe hast du in Frankreich mit Emmanuel Macron. Andere Länder, andere Beispiele. In den Niederlanden hast du Geert Wilders, der die stärkste Partei abbildet. Er ist zwar nun aus der Regierung ausgestiegen, weil er das, was er den Wählern versprochen hat, mit seinen Koalitionspartnern nicht umsetzen kann und daher fairerweise sagt, da machen wir Neuwahlen. Dann mischen wir die Kräfte neu und ich bin mir sicher, der Wilders wird es gewinnen. Du hast Ungarn mit Viktor Orban, du hast Polen einen neuen Staatspräsidenten, der im Übrigen gewählt worden ist. Du hast konservativ regierte Länder, du hast Österreich, die Freiheitliche Partei, die auf Platz 1 in den Umfragen ist. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist, dass es die letzten 20, 30 Jahre eine durchaus linke Wende gegeben hat, die nun durch eine bürgerlich-rechte Wende, eine konservative oder eine patriotische Wende, mehr oder weniger abgelöst wird. Denn sonst würde ja Giorgia Meloni und Matteo Salvini ein Betriebsunfall sein. Also hätte sich der im Bunker sitzt und alle auswählt, getäuscht. Die Verschwörungstheorien lese ich alle oder bekomme sie peripher mit, weil ich mich damit nicht aufhalte. Ich lebe in der Realität. Und manchmal ist die Antwort auf vielfältige Probleme viel leichter als das Kopfzermatern nach irgendwelchen großen Hintergründen. Die gibt's nicht. Der einzige gemeinsame Nenner, der alle verbindet, ist ein falsch verstandener Toleranzbegriff, größtenteils. Eine in Wahrheit nur scheinbar vorgegebene Liebe zu Freiheit und Demokratie, gepaart mit einer fürchterlichen Dummheit. Und das, in dem resultiert dann Keir Starmer in Großbritannien, Emmanuel Macron in Frankreich, daraus resultierte Angela Merkel, Olaf Scholz oder Friedrich Merz. Ich halte auch Friedrich Merz für ein trojanisches Pferd, der laut im Wahlkampf poltert und nun in Wahrheit nichts umsetzt. Oder zumindest nicht das umsetzt, wofür ihn die Wählerinnen und Wähler gewählt haben. Aber gehen wir von den 10 Jahren weg zum zweiten Bereich, den ich gebracht habe. Und das war die Corona-Politik. In der Corona-Politik haben wir auch gesehen, dass die Politik nicht die Lösung ist, sondern Teil des Problems. Oder wahrscheinlich sogar das Hauptproblem war. In diesem Frühjahr 2020, also vor 5 Jahren und einigen zerquetschten Monaten, war jene Situation, dass wir aufgrund dieses Arbeitnehmeraustausches oder dieser Arbeitnehmereinfuhr aus China in den norditalienischen Bereich, Stichwort Textilindustrie rund um Mailand, Stichwort Florenz, aufgrund und mit Verzögerung des chinesischen Neujahrsfestes einige dieser Infizierten mit Corona infizierten Menschen zurück nach Europa bekommen haben. Daraufhin ist es dort aufgeflammt. Die dortigen regionalen Behörden wussten nicht, um was es sich handelt und haben grundsätzlich falsche Entscheidungen getroffen. Das Gesundheitssystem in Italien ist bekanntermaßen ständig überlastet. Damit leben die Italiener. Sie ändern es auch nicht. Jetzt kommt plötzlich eine sogenannte große Grippewelle daher, dass damit in Wahrheit die erste Corona-Welle war. Und die italienischen Gesundheitsbehörden haben nicht die schweren Fälle in ein normales Krankenhaus gesteckt, wie sie es tun hätten sollen, sondern in die freien Betten in den Pflegeheimen. Das heißt, die Italiener haben in diesen ersten zwei Monaten, Jänner, Februar bis März, dadurch, dass sie einen Infizierten in ein Pflegeheim gesteckt haben, wo vulnerable, schon bereits schwer kranke, sehr alte Menschen sind, den Fuchs in den Hühnerstall gelassen. Das heißt, der, der im Pflegeheim gelegen ist, der hat überlebt. Aber alle anderen, die da drinnen waren, für die hätte ein Husten gereicht. Oder einmal schief anschauen, war er zu tot gewesen. Daraus ist eine gewisse Panik entstanden. Die Panik hat sich dann in weiterer Folge von Italien, da waren wir in Europa, in Zentraleuropa noch gar nicht davon betroffen, auf Israel übertragen. In Israel ist nicht ein Jahr hergegangen und hat sofort Lockdowns, harte Politik verordnet, alles drum und dran. Wobei man wissen muss, dass Netanyahu immer die härteste Gangartwelt, die möglich ist, schon allein aus einem einfachen Grund, weil er damit politisch seit Jahren überlebt, weil er immer der große Kriegspräsident ist, anstatt es einmal in Friedenszeit mit Demokratie zu versuchen. Kann man, muss man nicht. Und von Israel ist es dann weitergegangen, direkt nach Österreich. Und in Österreich hat sich Sebastian Kurz als erster anstecken lassen und hat am Freitag, den 13. März 2020, den Lockdown angekündigt, der dann am Montag darauf am 16. wirksam wurde. 16. März 2020. Und daraufhin sind alle anderen europäischen Länder mit der Verzögerung von wenigen Tagen oder Wochen nachgehüpft. Aus der Lockdown-Politik, die bereits nach zwei Wochen uns zeigen hätte müssen, Freunde, das, was ihr alle geglaubt habt, es ist Ebola, war es doch nicht, weil wir haben gesehen, wer wird infiziert, wer stirbt tatsächlich. Dann hätten wir sehen müssen, hoppla, es trifft vulnerable Gruppen, größtenteils. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Warum durfte es nicht gesehen werden? Es wurde darauf hingewiesen. Also auch damals haben die Experten ja schon gesagt, es trifft nur die.
Wir waren dann in einem Bereich bereits drinnen, wo jedes Zurückrudern, beispielsweise Österreich Kurz, Deutschland Merkel etc., ein Schuldeingeständnis für die verheerende Politik der vergangenen Wochen zuvor dargestellt hätte.
Ah, fünf Jahre weitermachen?
Drei Jahre weitermachen? Und daraufhin sind sie auf dem Zug geblieben. Mit allen Konsequenzen bis hin zur Impfpflicht. Und haben sich natürlich, wenn wir uns Söder anschauen, Merkel, Kurz, der gesagt hat, 100.000 tote Österreicher, jeder wird wen kennen, der an Corona verstorben ist, dann auch sich natürlich in dieser Rolle als Kriseninszenierer und Kriegsherrn gegen den Virus gesehen und haben damit geglaubt, Wahlen zu gewinnen. Und diese Strategie ist gründlich schiefgegangen. Warum? Und jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt. Weil es erstens sehr viele Kritiker gegeben hat, die einigermaßen auch von Fachwissen waren, die gesagt haben, Freunde, jetzt geht's in eine falsche Richtung. Und weil es das sogenannte Schweden gegeben hat. Und das war der europäische Ausreißer. Das nur zum Thema großer Plan. Ja. Den gibt's nicht, weil wenn es den großen Plan hätte geben dürfen, hätte ihn an Schweden nicht passieren dürfen. Wenn es den großen Plan gibt, darf ihn an Ungarn, darf ihn an Polen, Italien nicht passieren. Nein, ein Plan geht nicht schief. Wenn du einen Plan wirklich hast, dann geht er nicht schief. So, das ist ihnen auch passiert. Und dann siehst du plötzlich Deutschland, Österreich immer im Vergleich mit Schweden. Und am Ende ist Deutschland, Österreich übrig geblieben mit den härtesten Maßnahmen bis zum Schluss. Alle anderen Länder haben aufgemacht, haben ihren Fehler einbekannt. Und Deutschland, Österreich stur heil, wie schon vor 100 Jahren. Wir sind ja nicht weit weg da drüben. Das ist die Kunstuniversität. In dieser Kunstuniversität hat sich ein gewisser Herr Hitler eingeschrieben, wurde dann nicht genommen und dann hat in Deutschland eine sehr dramatische, fürchterliche und bestialische Karriere gemacht. Wie komme ich jetzt auf den? Wir neigen dazu, Österreich und Deutschland, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, immer in einem Jahrhundert, durch politische Fehlentscheidungen ganz Europa oder die Welt zerstören zu wollen. Das sage ich ganz bewusst. Wir schaffen das, war so ein Teil. Im Übrigen, wir schaffen das, hat dazu geführt, dass auch die EU zerstört wurde. Der Brexit ist deswegen passiert, weil Merkel gegenüber David Cameron damals nicht nachgehen wollte. Der wollte strengere Asylrechtlinien, und sie hat gesagt, kommt gar nicht in Frage. Daraufhin hat Nigel Farage die UKIP-Bewegung gegründet, die Brexit-Bewegung, und draußen wurden sie auf ganz demokratischen Wege. Diese gute Frau Merkel im Übrigen. So, und bei Corona dasselbe. Dann Grundrechtseinschränkungen, Grundrechtsbrüche, Einschränkung der Meinungsfreiheit, wobei die Einschränkung der Meinungsfreiheit schon viel früher 2008 mit der Finanzkrise begonnen hat, wo man nur entweder pro Euro oder gegen Euro und dann 2015 pro Zuwanderung, gegen Zuwanderung, das sind immer solche entscheidenden politischen Debatten, polarisierende politischen Debatten, nur dafür oder dagegen. Dazwischen differenzieren konntest du nicht mehr. Und der dritte entscheidende Fehler ist nun der Fehler, in dem wir nun uns in einer Matrix befinden, weil aller guten Dinge sind drei, und das ist dieser elende Ukraine-Krieg. Auch hier die Politik Teil des Problems, aber nicht Teil der Lösung.
Was kann in Ihren Augen die Lösung sein?
Naja, ich würde es einmal mit Vernunft und Logik probieren. Das wäre ja mal ein Ansatz. Also weniger Ideologie, weniger Ideologie, mehr Logik, mehr Vernunft, mehr Ehrlichkeit, mehr Demokratie, mehr Freiheit. Irgendwer hat einmal gesagt, mehr Demokratie wagen. Ah, das war Angela Merkel, glaube ich. So, na, wie wäre es einmal damit? Wie wäre es einmal damit, auch auf große Teile der Bevölkerung zu hören? Wie wäre es damit, gescheiterte Politiker auf demokratischen Wege endlich aus ihren Ämtern zu bringen und bei diesen gescheiterten Politikern eine Selbstreflexion zu spüren, damit sie auch ihren Platz machen? Wie wenn in Österreich mittlerweile die stimmenstärkste Partei ist, die FPÖ, in Umfragen ist sie schon bei 35 aufwärts und Herbert Kickl, und dennoch stellt in Österreich der Parteichef einer Partei den Kanzler, der 20%. Jetzt müssen sich schon drei Parteien zusammentun, damit sie eine Partei knechten, besiegen, das gesamte Land. Bald nur mehr vier. Und der Krug geht so oft zum Brunnen, bis er bricht, und irgendwann ist Schluss. In Polen haben wir es jetzt gesehen. Arschknapp, aber es hat funktioniert. In Ungarn sehen wir es seit 10, 15 Jahren. Und weil Ungarn diese Schweden ist, jetzt kommen wir wieder drauf, weil Ungarn genauso wie in der Corona-Zeit die Antipode zum Rest Europas ist, wird's diffamiert, verleumdet, ja, als Diktatur beschimpft, die Medien würden eingeschränkt werden, du darfst dort nicht homosexuell sein, lauter Antisemiten, alles drum und dran. Und wenn du dann einmal in Ungarn bist, wenn du öfter in Ungarn bist, wenn du länger in Ungarn bist, wenn du ungarische Zeitungen liest, wenn du mit Ungarn sprichst, wenn du diese Mentalität spürst, wenn du das Leben dort spürst, dann kommst du drauf, wir werden vom ZDF, ARD, vom öffentlichen Rundfunk, vom ORF wirklich angelogen.
Also doch eine Verschwörung dahinter.
Na, es ist die Verschwörung der Dummen und Gescheiterten, die sich mit letzter Macht an ihren Ämtern klammern und die Medien im Griff haben. Warum? Weil die Medien natürlich von der Parteienförderung, vom politischen Einfluss, von den Zuwendungen der Politik, der Regierungen und am Ende von den Zwangsgebühren abhängig sind. Medien, die rein privatwirtschaftlich organisiert sind, orientieren sich in eine gänzlich andere Richtung, auch im Inhalt mittlerweile. Die sagen, wir tun das, dem wir uns verpflichtet sehen, und das ist in erster Linie der Konsument, also der Bürger, aber doch nicht irgendein Pressesprecher von einem Kanzler oder Ministerpräsidenten oder Staatspräsidenten oder einer EU-Kommissionspräsidentin.
Wir hatten eine sehr, oder Sie haben es wunderbar blumig dargestellt, was passiert ist die letzten 10, 15 Jahre, gerade auch in der Corona-Zeit. Wie ist Ihr Ausblick? Also was glauben Sie, wie geht es für Deutschland, für Österreich, wie geht es für Europa weiter in den nächsten 5 Jahren?
Also ich glaube mal, Deutschland und Österreich ist derzeit verloren. Lost places. Zumindest die Großstädte. Ich glaube auch, dass es demografisch die letzten 10 Jahre nicht spurlos an uns vorübergehen und dass das zu einem gewissen Stück irreversibel ist, also nicht rückgängig machbar ist. Dass also die Migrationsdebatte uns weiter verfolgen wird. Dass wir aber die Chance haben, jetzt, glaube ich, die Reißleine zu ziehen und zu sagen, Ausschluss. Das gesamte europäische Zuwanderungsasylsystem muss der Stecker gezogen werden in Wahrheit. Das muss neu aufgesetzt werden. Das ist seit 1947 gültig. Das war 2 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Das waren andere Voraussetzungen. Da war vor allem ja eine interkontinentale Zuwanderung. Also, Der Deutsche ist, wenn er vom Regime verfolgt wurde, in die Schweiz gegangen oder in die nordischen Staaten oder in die USA, also in den angloamerikanischen Bereich, der ja mit dem englischen Bereich verwandt war. Also hat man ja sagen können, selbst die Flucht noch in die USA war eine Flucht in eine ähnliche europäische Mentalität, nämlich in die britische Mentalität. Aber doch nicht in die asiatische oder in die afrikanische Mentalität. So, Stopptaste drücken. Zweiter Punkt. Krieg in der Ukraine beenden. Einsehen, dass er militärisch, wenn wir ihn militärisch weiterlaufen lassen, er noch Jahre, Jahrzehnte dauern wird. Garantiere ich.
Was ist Ihre Einschätzung? Wie wird es weitergehen?
Da gibt es keine Einschätzung. Solange ein Krieg besteht, ist die Gefahr, dass der Krieg eskaliert.
Oder anders gesagt, wie groß werden Sie die Chance, dass der Krieg endet?
Haben Sie in Deutschland, woher kommen Sie aus Deutschland?
Wiesbaden.
Wiesbaden. Aber da haben Sie auch Osterbräuche, oder?
Ja, klar.
Ist das Osterfeuer in Deutschland ein Osterbrauch? Also, dass man in der Osternacht, in der Nacht ein Feuer entzündet als Zeichen der Auferstehung Christi.
Ja.
So. Wir auch, kommen aus der Steiermark. Ein großer Haufen voller Gartenabfälle des letzten Jahres. Grünschnitt, also Grünschnitt nicht, aber Sträucher, Tuien, Bäume, Äste. Alles, was der Garten hergibt, was du gleich schneiden musst, kommt auf das sogenannte Osterfeuer und zu Ostern wird es angezogen. Da gibt es eine sogenannte eine Feuerwache. Also jeder, der das tut, für Verwandte, für Freunde, ich lade immer ein paar Freunde ein, befreundete Familien, Nachbarn, sage, kommt zu uns zum Osterfest und zünden wir, zuerst machen wir Jause, Osterjause und am Abend zünden wir den Osterhaufen. Dann ist für einen von uns immer wieder in irgendeiner Form klar, er muss beim Feuer so lange stehen, solange das Feuer nicht erloschen ist. Warum? Weil ein Funke reicht, dass die danebenliegende trockene Wiese sich entzündet, das Richtung Wald geht und ich einen Flächenbrand bei mir in der Südsteiermark auslöse. Einen Flächenbrand. Und genauso verhält sich's beim Krieg. Solange ein Feuer unbeobachtet, offen vor sich hinlodert und der Krieg ist das Feuer der Gewalt, manchmal mit 10 Toten, manchmal mit 100 Toten, manchmal mit 1000 Toten, an einem Tag nur mit 2 Toten, unter Anführungszeichen. Solange das Feuer brennt, solange diese Glut der Gewalt des Krieges brennt, musst du immer Angst haben, dass der Funke nicht in einem Flächenbrand endet. Jetzt haben wir eine Situation, dass die Ukraine Bomber angegriffen hat, russische. Gehört zu denen, die sagen, ja, auch das ist Krieg, das werden die Russen heute auch lernen müssen. Ja, die Russen werden lernen müssen, dass die Ukrainer die Bomber zusammenschießen und die Ukrainer müssen lernen müssen, dass die Russen ihnen heute, die Stromversorgung niederballern. Das ist Krieg. Wenn die einen das Recht haben, die anderen zu beschießen, haben die anderen auch das Recht, die anderen zu beschießen und sich zu verteidigen. Also ich sehe da jetzt in diesem Drohnenangriff auf die Bomber gar nicht einmal das große Problem, sondern das ist Krieg. Aber was passiert jetzt, wenn du die strategische Bomber Staffel, die atomar bestückt werden kann, von Russland angreifst? Jetzt kommt das Nächste. Mal ein Angriff auf ein russisches Atomkraftwerk mit einem Super-GAU. Wie wird Russland reagieren? Könnte dann sein, dass man provoziert, dass in der Eskalationsspirale dann irgendwann einmal der rote Ivan sagt, wisst ihr was, dann machen wir Hiroshima in Kiew. Und die Ukraine ist binnen von 5 Minuten bis zur Hälfte ausgelöscht, inklusive des Herrn Zelensky, inklusive aller anderen Menschen. Wollen wir das am Ende? Also ich will es nicht.
Ich glaube, es gibt keinen, der das will.
Ich möchte es nur immer wieder wiederholen. Ich wiederhole es deswegen, weil sich manche offenbar auch in der Politik keine Vorstellung machen, was ein ausufernder Krieg bedeutet. Die sitzen jetzt alle in ihren wunderbaren Sitzungssälen, in ihren Ministerratssälen, in ihren EU-Sälen. Die wissen aber nicht, die haben es noch nie gelernt in ihrem Leben, einmal ein halbes Jahr in einem Bunker zu sein, wo der Nachtschirm steht und das Wasser 3 Jahre alt ist und abgefüllt ist. Ich weiß nicht, muss man es ihnen sagen? Muss man ihnen sagen, dass wir in Wien nach 45 wieder Luftalarm haben und Leute sind irgendwelche Keller, Verliese verstecken?
Man hat das Gefühl, manch einer freut sich drauf.
Offenbar, es gibt so eine Art Kriegslust wieder. Es muss wieder viel Asche geben, damit Neues entstehen kann. Dazu gehöre ich nicht. Ich glaube, die Welt ist viel zu schön und auch unsere Länder sind viel zu schön. Wir sollten viel zu sehr aus der Geschichte gelernt haben, dass wir aus diesem Krieg Russland unabhängig, wer schuld hat und unabhängig, was das für Vorgeschichte hat. Ich kenne die Vorgeschichte. NATO-Osterweiterung, Maidan, die Russen sind schuld, die Ukrainer sind schuld, der Westen ist schuld, die EU ist schuld, da gibt es so viele Schuldige. Die Frage ist jetzt nur, wie kommst du aus der Nummer heraus? Und zwar nicht nur deswegen, weil es mir irrsinnig wehtut, dass Menschen im 21. Jahrhundert sterben müssen und man im Jahr 2025 noch immer nicht so vernünftig ist, miteinander sich zu unterhalten, sondern es geht für mich einen Schritt weiter, sondern weil dieser Krieg, auch wenn er hier Luftlinie von Wien 1400, 1500, 1600 Kilometer Luftlinie entfernt ist, die latente Gefahr in sich birgt, dass Menschen, die tatsächlich unschuldig sind, und zwar die Frau, die dort unten gerade mit dem Einkaufssack spazieren geht, von einer Rakete oder einer Drohne getroffen wird. Und das will ich nicht. Wenn zwar sie streiten, so wie es der Dritte zwar nicht einmischen, bin ich auch immer der Meinung, aber es ist nun mal so, wie es ist. Und wir sollten eher als internationale Staatengemeinschaft, als sogenannter moralisch überlegener Westen, nicht zu denen gehören, die noch mehr Kriegsgeschrei an den Tag legen, sondern wir sollten eigentlich zu denen gehören, die vernünftig geworden sind und mehr Friedensgeschrei an den Tag legen. Und mir kommt halt vor, weder der Herr Merz noch der Herr Macron oder der Herr Starmer, da hat keiner Interesse an Frieden. Sondern jeder geht auf die Eskalation raus und hofft auf den großen Krieg mit Russland. Und ich sage nur eines, der große Krieg mit Russland wird keine 2 Minuten dauern, 5 Minuten, 7 Minuten, vielleicht 14 Minuten und dann ist er auch wieder vorbei. Also wenn die sich darauf freuen, große Kriegsherren zu sein, diese Zeit, wo sie große Kriegsherren sein, wird genau nur 10 Minuten dauern. Danach werden sie in irgendeinem Atomblitz verglühen. Ich sage es nur für alle, die es nicht kommen sehen. Und ich bin jetzt kein Pessimist und ich sage nicht, dass das so kommt. Ich sage nur, die Gefahr besteht. Und schon allein, dass diese Gefahr besteht, müsste bei uns alle Alarmglocken schrillen lassen.
Bei mir ja. Ich hoffe, bei vielen anderen auch. Und ich freue mich, dass es noch klar denkende Menschen gibt, die das auch nach außen klar artikulieren können, so wie Sie. Und die Fahne des Patriotismus ein bisschen hochhalten. Und das alles auch wieder, diesen Umschwung auch wieder anleiten, sodass eine Veränderung auch spürbar ist von Österreich, auch in Deutschland. Und ich bin guter Hoffnung, dass es nicht so eskaliert, wie wir es gerade gehört haben.
Ich hoffe auch.
Ja, aber einfach auch schon, weil ich aufgrund ein optimistischer Mensch bin und mich auf die negativen Gedankenspiele gar nicht einlassen kann und gar nicht möchte. Am Ende kann ich es auch gar nicht beeinflussen. Wir können nur ein bisschen drüber reden. Am Ende stecken wir nicht drin. Vielen, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, mal wieder, endlich in Person. Es war ein sehr erhellendes Gespräch. Ich glaube, viele haben auch einiges gelernt. Viele spannende Einblicke. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich morgen aufs Rhetorikseminar.
Auf jeden Fall. Ja, wird spannend.
Herr Groß, vielen Dank.
Danke.
Dankeschön.
Danke.